Heute endet die Allianz-Gebetswoche 2021. Und damit verbunden war für mich so die Überlegung, was zum Thema Beten zu machen, zu beten in gefährlichen Zeiten. Haben Sie sich getraut, in Zeitz Allianz-Gebetswoche zu machen? Ich habe mich erkundigt, habe erfahren, die Gemeinden haben beschlossen, nicht im offiziellen Bereich. In Heidensleben haben wir das anders beschlossen, wir haben das anders gemacht als sonst, aber bei uns fand es statt, in vielen anderen Gemeinden auch. Aber die spannende Frage, was hätte denn passieren können, wenn wir beim Beten erwischt worden wären? Probleme mit der Polizei, Probleme vielleicht auf dem Weg zur Veranstaltung oder Probleme, indem man sich vielleicht wirklich infiziert mit Covid-19, indem die Krankheit einen Verlauf nimmt. Beten in gefährlichen Zeiten oder das gefährlichste Gebet, so habe ich es hier mal überschrieben. Das ist, was wir heute hier durchmachen, ist nichts im Vergleich zu dem, was ein anderer Mann aus der Bibel durchgemacht hat. Gottfried hat es uns wunderschön schon mit reingenommen, das ins Buch Daniel. Daniel, eines der herausragenden Prophetenbücher im Alten Testament. Und in diesem Buch erleben wir diesen Daniel, der als Teenager aus Jerusalem ins Babylonische Reich verschleppt wird und der Karriere macht und der uns in diesem Buch teilhaben lässt an etwa 70 Jahren seines Lebens. Dieses Buch, das uns deutlich macht, dass es viel mehr als um das beeindruckende Leben von Daniel geht, dass es nämlich um Gott und um Gottes Sohn darin geht. Interessanterweise hat jemand nachgezählt, 105 Verse aus dem Buch Daniel sind im Neuen Testament wörtlich zitiert. Und neben den Psalmen ist das Buch Daniel eines der am meisten vom Herrn Jesus zitierten alttestamentlichen Schriften. Und dabei beim Thema Daniel und Beten gibt es zwei Geschichten aus dem Daniel-Buch, die Ähnlichkeiten miteinander haben. Das zum ersten Daniel 3, da geht es nicht ums Beten, aber da geht es darum, dass Bekenntnis zu Gott gefährlich sein kann. Wir kennen vermutlich alle die Geschichte von Daniels drei Freunden, die sich weigern, dieses Standbild von König Nebukadnezar anzubeten. Die Frage, wo war Daniel eigentlich, die beantwortet er uns nicht. Also Daniel 3, da ist davon die Rede, dass es gefährlich ist, sich zu Gott zu bekennen und nicht zu tun, was alle tun. Und dann danach Daniel 6. Und das ist unser Thema für diesen Gottesdienst. Da geht es um das Gebet und ich lade euch ein, dass wir uns diese alte Geschichte miteinander von vorn bis hinten anschauen. Und da heißt es, und Darius aus Medien empfing das Reich, als er 62 Jahre alt war. Und es gefiel Darius, über das ganze Königreich 120 Statthalter zu setzen. Und er setzte drei Fürsten über sie, von denen Daniel einer war. Ihnen sollten die Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König nicht zu Schaden kommen. Am Anfang seiner Karriere, da deutet Daniel, König Nebukadnezar, dem Traum von seinem Standbild. Das ist hier mal so, wie man sich das heute vorstellt. Also ein Standbild, ein goldenes Haupt, eine silberne Brust und Arme und dann ein bronzenes Lenden und eiserne und kupferne Füße. Und da wird deutlich, dass sich die Welt verändert. In Daniel 2, Vers 31 ist das beschrieben. Und diese Prophetie hat Daniel nicht nur übersetzt, sondern er hat sie hier an eigenem Leib erlebt. Aus der Prophetie aus seiner Jugend wird Realität. Der Machtwechsel ist passiert und dieser Daniel ist mittendrin in der Geschichte, die sich verändert. Das, was er in Gottes Auftrag vorhergesagt hat, das tritt ein. Und vielleicht ist das so ein Stück unsere Situation, in der wir uns in diesen verrückten Zeiten so ein Stück befinden, dass sich Dinge ändern und wir sind mitten und live dabei. Also nach den Babyloniern haben die Meder und Perser das Reich übernommen. Sie kommen an die Macht. Nach ihnen werden die Griechen kommen und danach die Römer, so wie es vorhergesagt ist. Und dieser König Darius, der nicht über das ganze Reich König ist, aber über die Provinz Babel. Und dann heißt es weiter, Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Daniel schreibt dieses Buch selbst und man könnte so den Eindruck haben, wenn jemand schreibt, der übertrifft alle anderen. Na, Daniel, da hast du ja ganz schön dick aufgetragen, oder? Vermutlich, so sagen Ausleger, hat er einfach nur zitiert. So wie ich es manchmal auch mache. Ja? So Steuerung C und Steuerung V und schon ist der Text eingenommen. Daniel hat vermutlich einfach nur die Zeitung abgeschrieben. Das, was die Leute damals über ihn gesagt, geschrieben und gedacht haben. Warum übertrifft Daniel alle anderen? Warum? Diese Geschichte macht mir Mut. Diese Geschichte kann uns Mut machen. Denn die Antwort auf die Frage ist, weil ein überragender Geist in ihm war. Und, ihr Lieben, wir wissen es, was das für ein Geist ist. Dieser überragende Geist ist heute noch genau derselbe. Und er ist unverändert aktiv. Und deshalb macht es mir Mut, dass es nicht so sehr auf mich ankommt, auf euch ankommt, auf uns ankommt, sondern es kommt darauf an, ob dieser Geist in uns ist, uns bestimmt, uns regiert und durch uns wirkt. Und wenn das so ist, dann kann es passieren, dass wir treuer und zuverlässiger oder weiser werden als alle anderen um uns herum. Der Geist Gottes, der macht den Unterschied, damals und heute. Und wir lesen das von Daniel und wir merken dann gleich auch noch eine Parallele zu heute. Auch heute noch gilt, wo große Männer, da große Neider. Und diese Geschichte geht weiter. Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Ist das bei dir auch so? Ist das bei mir auch so? Ehrlich, bei mir bräuchte man vermutlich nicht länger suchen. Ich habe momentan immer noch die Betriebsprüfung durch das Finanzamt im Haus. Der Prüfer ist ein ganz netter, aber in Corona-Zeiten ist das alles nicht so schnell und alles nicht so einfach. Und die ein oder andere Frage bleibt noch zu beantworten. Und deshalb, bei mir bräuchte man nicht so furchtbar lange suchen und würde was finden. Wie ist das bei Ihnen? Wie ist das bei euch? Wie ist das bei mir? Ich muss mir da von Daniel noch eine ziemlich dicke und heftige Scheibe abschneiden. Ich wünsche mir, dass mein Zeugnis genauso ausfällt wie seins. Aber das ist es nicht. Dann habe ich mir eingeredet, okay, ich bin ja auch noch keine 80 Jahre, wie Daniel zu dem Zeitpunkt vermutlich war. Und deshalb habe ich noch ein bisschen Zeit, in der Gottes Geist mich füllen und verändern soll. Wir lesen weiter. Da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Treue zum Gesetz seines Gottes. Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm, der König Darius lebe ewig. Es haben die Fürsten des Königsreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es sollte ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen außer von dir, dem König, allein zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Darum, o König, wollest du ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das niemand aufheben kann. Also, wenn man uns im polizeilichen Führungszeugnis oder in der Steuererklärung oder auf unseren Konten nichts nachweisen kann, dann wird man es anderweitig versuchen. So wie die Leute damals, sie schauen ganz genau hin. Und ja, das ist bis heute so geblieben. Wir Menschen, die wir mit Gott leben, wir stehen in besonderer Beobachtung, ständig und immer. Und diese Leute schauen sich das ganz genau an und merken, ja, wir werden nichts finden. Aber wir merken, sie merken, dass Daniel seinen Glauben ernst nimmt. Absolut ernst. So ernst, dass sie daraus sogar ein Gesetz ableiten, das Gesetz seines Gottes. Und damit wollen sie Daniel schlagen. Und deshalb schlagen sie König Darius dieses komische, dieses seltsame, dieses eigenartige Gesetz vor. Und dabei hinterlassen sie eine beachtenswert lange Schleimspur. Schon die Anrede ist seltsam. Der König Darius lebe ewig. Ewig lebt nur ein Gott. Sonst ist immer nur die Anrede, der König lebe ewig. Und hier dieser, der König Darius lebe ewig. Und Darius, der Daniel so wertschätzt, dass er ihn zum Oberhaupt über diese Leute machen will, der fällt darauf rein. Wie anfällig bin ich eigentlich auf Schmeicheleien, auf solche Versuche? Allein die Lüge, alle Minister stehen hinter diesem Gesetzentwurf, die reicht diesem König Darius für dieses bescheuerte Gesetz. Und der König Darius ließ ein Schreiben mit diesem Gebot aufsetzen, so heißt es. Nun könnte man sagen, er hat sehr viel Eigeninitiative gezeigt und es macht deutlich, wie abhängig auch die allergrößten Machthaber in Wirklichkeit von der Meinung der anderen sind. Es geht weiter. Als nun Daniel erfuhr, dass solches Gebot erging, ging er hinein in sein Haus. Es ist die Frage, für mich hat Daniel nichts mitbekommen von diesem Komplott? Vermutlich nicht. Vermutlich lief das hinter seinem Rücken. Wenn er es mitbekommen hat, dann hat er sich auf jeden Fall rausgehalten. Und auch das möchte ich von Daniel lernen, dass ich nicht überall dabei sein muss, wo gelästert, wo intrigiert, wo gesponnen oder wo Fallen gestellt werden. Ich möchte von Daniel lernen, meinen Job zu tun, treu zu sein. Und ja, ich wünsche mir, dass ich treu bin, so wie wir es in dem Lied gehört haben, was wir nicht singen durften. Und ich wünsche mir, ja, bei Gott zu bleiben, auch dann, wenn ich deswegen von anderen nicht gemocht oder vielleicht sogar gehasst werde, weil ich es mit meinem Glauben ernst nehme. Was macht Daniel, als er erfährt, dass dieses Gebot erlassen wird? Ich sage uns erstmal, was er nicht macht. Er nutzt seinen heißen Draht zum König Darius nicht. Er stellt den König nicht zur Rede. Er redet ihn nicht ins Gewissen. Er interveniert nicht. Er lässt sich auch keine Ausnahmeregelung ausstellen oder eine Sondergenehmigung erteilen. Daniel macht nichts dergleichen, sondern er macht weiter wie bisher. Da könnten Sie sich fragen, ist das klug? Handelt er weise? Immerhin war er 10-mal klüger als alle anderen, so heißt es in Daniel 1, Vers 20. Daniel passt sich auch nicht an, dass er so denkt, okay, da mache ich jetzt mal 4 Wochen nur Lobpreis oder nur Anbetung oder nur Dank. Oder ich bete dann nur so, dass es keiner merkt, abends leise im Bett oder so. Macht er nicht. Was er macht, lesen wir im nächsten Vers. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Und er fiel 3-mal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Und das, ihr Lieben, ist eine tolle Routine, die ich uns allen miteinander nur wünschen kann und die ich selber gerne hätte. Regelmäßiges Beten ist für Daniel keine Pflichterfüllung, sondern eine Lebenseinstellung. Reden mit Gott ist kein religiöser Klimmzug, sondern das gehört zu seinem Leben dazu. Wie ist das bei mir? Wie ist das bei dir? Daniel geht zwar in sein stilles Kämmerlein, er geht auf die Knie, aber er tut das nicht im Verborgenen, nicht geheim, nicht heimlich. Er lässt noch nicht mal die Fenster runter oder schließt die Fensterläden oder so. Nichts von dem. Zu DDR-Zeiten habe ich gehört, ist mal ein junger Mann, der Christ war, zur NVA gekommen. Und als er dann das erste Mal so nach einem Vierteljahr auf Heimaturlaub kam, hat ihn der Prediger gefragt, und wie kommst du klar? Und er sagt, wunderbar, bestens, bis jetzt haben die noch nicht rausgekriegt, dass ich Christ bin. So hat es Daniel nicht gemacht. Bei ihm herrscht ein anderer Geist und der schert sich nicht nach diesem doofen Gesetz. Der hat auch keine Angst vor der Löwengrube. Und diese Löwengrube, das war kein Streichelzoo, das war auch keine Zirkusarena, das war reale Gefahr, Lebensgefahr. Dieser Daniel hatte einen konsequenten, einen kompromisslosen, einen rücksichtslosen Glauben, der Gott mehr gehorcht als den Menschen, so wie es die Apostel in Apostelgeschichte 5, Vers 29 sagen. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Da traten sie vor den König und redeten mit ihm über das königliche Gebot. O König, hast du nicht ein Gebot erlassen, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten würde von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden sollte? Der König antwortete und sprach, das ist wahr nach dem Gesetz der Meder und Perser, das niemand aufheben kann. Sie antworteten und sprachen vor dem König, Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, der achtet weder dich noch dein Gebot, das du erlassen hast, denn er betet 3-mal am Tag. Schön, dass die das wussten, oder? Ich frag mal, wie ist das bei uns? Wie machen wir das in der Kantine oder in der Mensa oder auf dem Pausenhof beim Pausenbrot? Wissen deine Kollegen, deine Mitschüler, deine Lehrer, dass du betest? Daniels Neider, die hatten darauf spekuliert. Die haben ihn bespitzelt und den Zugriff geplant, die Falle gestellt und sie waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die wussten, Daniel wird beten. Weiß man das von dir? Weiß man das von uns? Und mit diesem Wissen, Falle schnappt zu, gehen sie zu ihrem König und dann kommt das große Erwachen. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt. und war darauf bedacht, Daniel zu retten und mühte sich, bis die Sonne unterging, ihn zu befreien. Aber die Männer kamen wieder zum König gelaufen und sprachen zu ihm: Du weißt doch, König, es ist das Gesetz der Meder und Perser, dass alle Gebote und Befehle, die der König beschließt, unverändert bleiben sollen. Könnte man meinen, was ist das eigentlich für ein bescheuertes Gesetz, das man nicht wieder verändern darf? Nun, wir kennen es aus dem Buch Esther, wo ein gewisser Haman aus Neid und Hass und durch Bestechung auch so ein unwiderrufliches, unveränderliches Gesetz erlassen lässt, um die Juden zu vernichten. Und schon damals konnte es der König Ahasverus nicht zurückrufen, sondern er muss ein anderes, ein neues Gesetz erlassen, was den Juden ihre Verteidigung erlaubt hat. Die Perser hatten solche Gesetze, solche überheblichen Gesetze. So nach dem Motto: Wenn wir etwas erlassen, dann ist es immer richtig. Korrigieren müssen wir uns nie. Das klingt in Corona-Zeiten, wo wir manchen Politiker oder manchen Forscher beim Lernen beobachten, wie hohn. Und es klingt für mich so ein bisschen wie die Partei, die hat immer recht. Wie korrekturbereit sind wir eigentlich, habe ich mich dabei gefragt. Also dieses Gesetz war unveränderlich und der König Darius, der kann nichts dagegen machen, so sehr er sich auch darum bemüht. Aber haben diese Mühen Daniel geholfen? Nö. Und die Erinnerung nochmal zu Daniel 3, zu Daniels drei Freunden im Feuerofen. Damals stellt sich König Nebukadnezar hin und sagt diesen drei Freunden: Wer soll euch retten aus meiner Hand? Daniel 3, Vers 15. Darius, ein anderer König, der ist ganz anders drauf. Aber auch wenn er will, auch er kann Daniel nicht retten. Und auch das ist eine Lehre, die bis heute gilt. Egal wie gut unsere Beziehungen oder unsere Kontakte sind, Rettung kommt nicht durch Beziehungen. Rettung kommt nicht durch Menschen. Egal ob Schule, ob Studium, ob Krankheit, ob Job, ob Arzt, wenn es richtig hart kommt. Rettung kommt nicht von Menschen. Das erfährt Daniel an dieser Stelle. Da befahl der König, Daniel herzubringen. Und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu Daniel: Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir, denn ich kann's nicht. Und sie brachten einen Stein, den legten sie auf die Öffnung der Grube. Dann versiegelte der König mit seinem eigenen Ring und mit dem Ring seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschehe. Zu den Löwen in die Grube. Wir haben als EC-Verband Sachsen-Anhalt, wo ich als Geschäftsführer arbeite, Beziehungen zum ungarischen EC. Und als ich mal in Ungarn war, in Budaörs, da habe ich mal eine Nacht mit Löwen verbracht. Hatte folgenden Hintergrund: Ich war bei einer Familie und die hatten für ihre Enkel die ehemaligen Kinderzimmer hergerichtet. Und ich schlief im Kinderzimmer und da saß also so ein kleiner Plüschlöwe und daneben noch ein größerer Plastilöwe. Und da war auch noch ein Krokodil und ein Hai mit dabei. Und deshalb habe ich schon mal eine Nacht mit Löwen genächtigt. Das war allerdings nicht Daniels Problem. Die Löwen dort, die waren real. Und die Gefahr war tödlich. Die Sache wird verschlossen, wird versiegelt, weil jede eigene Partei ein eigenes Interesse daran hatte, dass nichts passiert. Deshalb der königliche Siegelring und die Siegelringe der Fürsten. Und dann muss Darius die Sache, die ihm am Herzen liegt, in die Hände Gottes geben. Und der König Darius ging weg in seinen Palast und fastete die Nacht über und ließ kein Essen vor sich bringen und konnte auch nicht schlafen. Früh Am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Löwengrube. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Und der König sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können von dem Löwen? Es ist schon fast rührend für mich und ergreifend, wie Darius sich verhält. Der kann nichts essen, der kann nicht schlafen und das ist auch wirklich toll, wie er Anteil nimmt. Durch Daniels Anderssein, durch den Heiligen Geist hat der König gemerkt, dass Daniel schon etwas ganz Besonderes ist. Und das hat ihn so beeindruckt. Und das wünsche ich mir von uns als Christen, als diejenigen, die wir Gott vertrauen und hoffentlich auch ohne Unterlass dienen, dass uns das Mut macht. Und deshalb will ich mich und dich ermutigen, es auch so zu tun, es zumindest zu versuchen. Und ich wünsche uns miteinander, dass wir durch unseren Lebenswandel Menschen so beeindrucken, dass sie etwas mitkriegen von diesem lebendigen Gott, den Darius bis dahin noch nicht kannte. Dass andere Menschen nach Gott fragen, allein durch das, wie wir leben. Und dann zum ersten Mal redet Daniel in dieser Geschichte. Endlich. Der hat vorher nichts gesagt. Der hat nicht gegen das doofe Gesetz widersprochen. Der hat dem König nicht auf die wahren Motive der Neider aufmerksam gemacht. Der hat auch nicht festgestellt, dass es eine Lüge war. Der hat auch nicht um sein Leben gebettelt, nicht gejammert, nicht geklagt. Jetzt redet er. Daniel aber redete mit dem König. Der König, nicht König Darius, sondern der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Da ließ der König die Männer, die Daniel verklagt hatten, holen und zu den Löwen in die Grube werfen, samt ihren Kindern und Frauen. Und ehe sie den Boden erreichten, ergriffen die Löwen sie und zermalmten all ihre Knochen. Sippenhaft, die ganzen Familien der neidischen Daniel-Hasser müssen mit in die Löwengrube. Und daran wird deutlich, dass das eine absolut reale Gefahr gewesen ist. Das war kein Kuschelclub, kein Miezekätzchenverein, sondern das waren Raubtiere, die eine ganze Nacht nichts zu fressen gekriegt haben. Wie gut ist es in dieser grausamen Geschichte, dass wir auf Gottes Gesetz blicken dürfen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und nicht Auge um deine ganze Familie oder Zahn um deine ganze Sippe lautet. Es ist Gott um Verhältnismäßigkeit gegeben. Die Geschichte geht noch weiter. Da ließ der König Darius allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde schreiben: Viel Friede zuvor. Das ist mein Befehl, dass man überall in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt. Und sein Reich ist unvergänglich. Und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist Retter und Nothelfer. Er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Der hat Daniel von den Löwen errettet. Und Darius hatte große Macht im Königreich, Entschuldigung, und Daniel hatte große Macht im Königreich des Darius und auch im Königreich des Kyros von Persien. Soweit diese Geschichte. Wie viele Kinderstunden oder wie viele Freizeiten haben Sie schon von Daniel in der Löwengrube gehört? Oder wie oft haben Sie die schon selbst gelesen oder selbst gepredigt? Es ist nicht zum ersten Mal, dass ich mir darüber Gedanken mache, aber dieser Heidenkönig, der muss mich daran erinnern, worum es eigentlich geht. Es geht nicht um Daniel, diesen außergewöhnlich frommen und erfolgreichen Staatsmann, der zwei Weltreiche hat untergehen sehen. Es geht nicht um Daniel, sondern es geht um Gott. Und deshalb nochmal Zitat vom König Darius, denn er ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt, und sein Reich ist unvergänglich, und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer. Er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Darius hatte selber gemerkt, dass Weltenreiche und Königreiche schnell vorbeigehen können. Und er erkennt und er bekennt, dass Daniels Gott, dass unser Gott ewig ist und sein Reich kein Ende hat. Und deshalb, egal wie hoch wir uns in welchen Reichen auch immer arbeiten, die gehen doch alle irgendwann vorbei. Und dann kommt mit Sicherheit wieder einer und meint, das ist doch auch einer von den Weggeführten, von den Vergangenen. Und du fängst wieder ganz von unten an. Egal, welche Stellung du in deiner Firma hast, die können alle bankrott gehen. Egal, welche Stellung du in der Gesellschaft oder in der Gemeinde hast, Gottes Reich vergeht nicht in Ewigkeit. Und das ist die Botschaft aus Daniel 6. Und der Vergleich nochmal zu Daniel 3, zu einer ähnlich gefährlichen Situation. In Daniel 3 war es der König Nebukadnezar und sein Standbild und dem erzwungenen Treueschwur zur Vereidigung seiner Beamten. Das war direkt gegen das Gebot Gottes, du sollst keine anderen Götter anbeten. In Daniel 6 war es nicht nur der eine König, sondern da waren es neidische Ränkeschmiede, die mit List und Schmeichelei ein Gesetz durchgedrückt haben. Und das soll es ja bis heute immer noch so geben. In Daniel 3 waren es drei Männer. In Daniel 6 war es Daniel allein. In Daniel 3 war es ein Feuerofen. In Daniel 6 eine Löwengrube. Beides keine Kurorte. In Daniel 3 haben wir einen König, der die Gläubigen hasst und zornig ist und sich aufführt wie ein Hitler. In Daniel 6 haben wir einen mitfühlenden König, der Daniel gern retten will, aber nicht retten kann. Und deshalb, ihr Lieben, Neider und Hasser gibt es überall. Und Gläubige werden verfolgt. Und ich fürchte, früher oder später wird es auch in unserem Land so passieren. In jedem Reich wird es so passieren. Aber alle diese Reiche werden vergehen. Doch Gottes Reich wird nicht vergehen. Und weil Daniel das weiß, deshalb kann er schweigen. Deshalb kann er den Mund halten. Deshalb kann er tun, was er bis dahin immer getan hat. Er kennt seinen Gott seit 80 Jahren. Er vertraut ihm und er passt sich deshalb nicht den Gegebenheiten der Zeit an. Der wehrt sich nicht strampelnd, als man ihn in die Löwengrube wirft. Er muss nicht jammern, er muss nicht betteln. Nein, Daniel hat nur gebetet. Und das war alles. Und mehr will ich auch nicht, als diesen Gott, dem Daniel vertraut hat, selber zu vertrauen. Auch wenn die Konsequenz vielleicht schwierig, vielleicht lebensnotwendig ist. Denn garantiert ist das Happy End nicht. Und Daniels Freunde sagen das so schön in Daniel 3, es ist nicht die Frage, ob Gott retten kann, sondern ob er retten will. Und wenn er uns nicht retten wird, wollen wir ihm trotzdem vertrauen. Daniel und seine drei Freunde vorher, die werden gerettet. Daniel wird gerettet, weil Gott noch was mit ihm vorhat. Es fehlen noch 6 Kapitel in seinem Buch, das die ersten 6 Kapitel Geschichten betrachtet und im zweiten Teil die letzten 6 Kapitel Gesichter betrachtet. Und durch diesen Daniel will Gott uns noch etwas sagen. Und dann bin ich durch eine Predigt auf Punkte aufmerksam geworden, die ich bis dahin absolut überlesen hatte. Nämlich ein Vergleich. Daniel war unschuldig. Unschuldig und trotzdem verklagt. Kennt ihr da noch jemand? Daniel steht vor seinem Richter und der Richter versucht, ihn von seinen Anklägern zu befreien, weil er von seiner Unschuld überzeugt ist und weil er die Motive der Ankläger durchschaut. Daniel wird in die Grube geworfen. Und dann kommt ein Stein davor und ein Siegel kommt dran, damit da niemand anders manipulierend eingreifen kann. Merkt ihr was? Klingelt da was bei uns? Und früh am Morgen kommen Besucher an diese Grube und stellen fest, der Mann lebt. Ihr Lieben, Daniel ist nicht irgendwer. Daniel darf ein Bild sein, in dem man Jesus erkennt. Und das wäre ich auch gern. Das wünsche ich mir von uns allen. Das sollen wir alle sein. Ein Bild, in dem man Jesus erkennt. Ein Hinweis auf das, was Jesus getan hat. Ob wir in der Löwengrube oder im Kolosseum oder sonst wo landen. Wir sind ein Hinweis auf Jesus. Wir sollen Abbild von Jesus sein. Die Menschen sollen Jesus in unserem Leben entdecken können. Auch dann, wenn wir keine Zimmermänner sind. Wie toll ist es, dass wir Jesus Nachfolger etwas von ihm widerspiegeln dürfen in dieser Welt. Daniel wurde gerettet und kann ziemlich entspannt noch manche Entdeckung machen und von Gott und seinem Geist diktiert diese aufschreiben. Und wenn das nicht so gekommen wäre, hätte er sicherlich auch nichts dagegen gehabt. Vielleicht wäre es ihm sogar noch lieber gewesen, so wie es Paulus zumindest an die Philipper schreibt. Philipper 1, Vers 23. Wir merken, dass sich diese Welt und das christliche Abendland verändert. Man spricht vom postchristlichen Abendland. Es wird enger. Und wir merken in diesen Monaten, dass sich für uns vielleicht ganz schnell auch etwas ändern kann, indem man sich vielleicht dafür rechtfertigen muss, dass man Gottesdienst feiert oder irgendwo zu einer Gemeindeveranstaltung war. Warum wurde Daniel so außergewöhnlich gehasst? Weil er alle übertroffen hat. Und warum hat er alle übertroffen? Weil Gottes Geist in ihm war. Und das war damals so und das ist bis heute so. Das war bei Jesus so, das war bei den Aposteln so, das war bei Paulus so. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Und deshalb macht mir diese Geschichte Mut. Und deshalb seien wir mutig. Und vertrauen wir unserem ewigen Gott, hören wir auf ihn und leben wir unser Leben so, dass es ihm Freude, dass es ihm Ehre macht und dass andere Menschen auf ihn aufmerksam werden. Wenn wir das versuchen, Kraft unserer eigenen Wassersuppe zu tun, aus eigener Kraft, dann haben wir Stress. Dann haben wir keine Lust auf Daniel 6. Nur im Vertrauen auf ihn. Und nur, indem wir seinen Heiligen Geist in unserem Leben Raum geben und wirken lassen. Dann wird es funktionieren. falten wir unsere Hände. Jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend. Bleiben wir in Verbindung mit Gott. Lassen wir seinen Heiligen Geist in uns wirken, damit noch viele Menschen wie Darius erkennen, wer der einzig wahre Herr und Gott ist. Gott segne uns dazu und dabei. Amen. Ich habe viel über Beten gesprochen. Ich möchte es einfach tun. Lasst uns beten. Gott, danke, dass du ewig bist, dass dein Reich, das ein ewiges Reich ist und dass wir Bürger dieses Reiches sein dürfen. Danke für deinen Geist, Herr, der in uns wirkt, der uns dich hat erkennen lassen. Und ich bitte dich, dass wir ihm immer mehr Raum einräumen in unserem Leben, in unserem Arbeiten, in unseren Gemeinden. Ich bitte dich, dass Menschen dich erkennen. Wirke durch uns, auch heute noch. Amen.